Deutschlandfunk, Kultur heute.
Dazu lädt sie Michael Köhler ein, eine halbe Stunde Kulturberichterstattung am 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit. Hütet das Gold, Vater warnte vor solchem Feind. Das singen die Rheintöchter, aber da ist es schon zu spät. Der Feind ist Alberich, der ihnen das Rheingold entreißt. Denn der Welterbe gewänne zu eigen, wer aus dem Rheingold schüfe den Ring, der maßlose Macht ihm verlieh. Klingt nach Fantasy oder Märchen, ist aber große Oper. Richard Wagners Vorabend zur Tetralogie Der Ring des Nibelungen wurde an der Berliner Staatsoper neu inszeniert mit Christian Thielemann am Pult. In der Regie von Dimitri Tschernjakow, der letztes Jahr einen grandiosen Fliegenden Holländer schon bei den Wagner-Festspielen in Bayreuth inszeniert hat. Die glitschigen Rheintöchter im Rheingold haben, was Alberich begehrt. Nur, das hat so seinen Preis. Wer der Liebe Lust verjagt, erst der erzielt sich den Zauber. Um Lust und Liebe, List und Zwang geht es um das Menschenmögliche. Mein Kollege Jörn Florian Fuchs sah den Auftakt zu diesem neuen Berliner Ring. Wie und wo siedelt denn der Regisseur das Geschehen an?
Überhaupt nicht in einer mythischen Welt, überhaupt nicht in einer Welt, mit der irgendwie, überhaupt nicht in einer Welt, die es mit dem Märchen zu tun hat, wie bei Tschernjakow eigentlich nicht anders zu erwarten, ist das eine spezielle Art von Tschernjakow-Gegenwart, die wir da erleben. Das Ganze ist ein Forschungslabor, ein großes Forschungszentrum, in der, ja, was genau experimentiert wird, kann man jetzt nach diesem Rheingold noch nicht genau sagen, aber ich vermute, das wird sich aufschlüsseln. Tatsache ist jedenfalls, dass Alberich am Anfang sehr vernetzt ist, mit lauter Drähten, mit Schläuchen, auch mit einer Tarnkappe, wie es im Stück eigentlich vorkommt, sondern mit einer Kappe voller Schnüren. Also die Gehirnströme werden gemessen. Er erlebt irgendeine Virtual Reality Welt und bricht aus dieser aber aus und stiehlt offenkundig, so meine Deutung, Forschungsergebnisse, auch einen Computer und verschwindet in die Unterwelt und macht sein eigenes Forschungsding. Also das ist die Laborsituation gleichsam, auch eine Art szenisches, sezierendes Labor, das uns Tschernjakow da vorführt, mit einem unfassbar aufwendigen Bühnenbild, mit Räumen, die von links nach rechts wandern, von oben nach unten, mit einem riesigen Raum, der voller echter Tiere ist, die in Käfigen sind. Also es gibt auch nicht nur Menschen, sondern offenbar Tierversuche in diesem Unternehmen. Der Aufwand ist beträchtlich und nach dem Rheingold lässt sich, wie gesagt, noch nicht ganz genau sagen, wie das denn wird.
Also als Sie gerade sprachen bei Labor, dachte ich, klar, ist ja so ein bisschen wie in einer Petrischale, ne? Aus dem Raum heraus entwickelt sich die Musik, aus dem Gestammel, Wallala, Weia, Woge, Dovelle, entwickelt sich langsam die Sprache. Ja, also man wächst, man kann zugucken, wie da Kulturen wachsen und entstehen. Wir müssen über Musik und Orchester sprechen. Wenn ich das auf dem Papier lese, liest sich das ziemlich spektakulär. Am Pult Christian Thielemann. Über die Solisten klären Sie uns jetzt mal auf.
Als allererstes hören wir Michael Volle als Wotan. Das war sehr, sehr gut. Michael Volle nimmt sich zuletzt immer ein paar Freiheiten, nicht nur bei Wagner, und stellt sich so ein bisschen auch die eigenen Diktions- und Temporegeln. Aber das hat mir trotzdem, vielleicht auch gerade aufgrund dieser Eigenwilligkeiten, sehr, sehr gut gefallen. Die Besetzung insgesamt wirklich stark, mit dem Alberich etwa von Johannes Martin Krenzle oder Anna Kiss Judith als er da, als die Urweise. Eine ganz interessante Geschichte ist Rolando Villazón. Der hat sein Debüt gegeben als Loge, spielt alle anderen fast an die Wand, weil er das als totale komische Partie macht, wirklich auf den Punkt. Stimmlich teilweise schwierig, aber über meinen Erwartungen, wobei es gab für ihn am Ende dann als einzigen Sänger doch einige Buß, die hat er pariert mit allerlei Mätzchen vor dem Vorhang, was dann noch zu mehr Buß geführt hat. Also die Buß sind ungerechtfertigt. Ich finde, das ist ein interessantes und überwiegend gelungenes Rollendebüt.
Was bietet der Graben, der nicht von Daniel Barenboim, sondern Christian Thielemann geleitet wurde.
Man möchte dort, wenn man Publikum in Berlin ist, offenbar einen neuen Generalmusikdirektor, denn es gab sofort stehende Ovationen für Thielemann und es sind ihm die Herzen des Publikums zugeflogen. Mein Herz auch über weite Strecken. Es ist allerdings das längste Rheingold, das ich seit langem gehört habe, mit gut 2-3 Viertelstunden. Und das bringt auch einige Sängerinnen und Sänger manchmal ein bisschen ins Schwimmen und an die Grenze. Also warum er manche so wahnsinnig zerdehnt, weiß ich nicht ganz genau. Da herrscht dann auch ab und zu mal ein Stillstand. Es fehlt so ein bisschen der große Fluss, aber es gibt insgesamt fantastische Momente, es gibt Farben, es gibt Einzelfiguren, die da heraus einen regelrecht anspringen. Also ich würde sagen, zu 4/5 ist das musikalisch gelungen.
Das sagt Jörn Florian Fuchs. Er sah den Vorabend zum Ring des Nibelungen Rheingold an der Berliner Staatsoper und diese Woche geht es noch weiter, da kriegen wir noch mehr geboten. Der Roman, der auf die Bühne gefunden hat, hat 1000 Seiten, konnte am Entstehungsort in der Sowjetunion zu Beginn der 60er Jahre nicht erscheinen. Autor Wassily Grossmann, 1905 im heutigen ukrainischen Berditschew geboren, war nach dem Studium in Moskau Kriegsberichterstatter im Zweiten Weltkrieg. In seinem Roman Leben und Schicksal hat er über Stalingrad geschrieben. Grossmann schrieb aber auch über stalinistischen Terror und den russischen Antisemitismus. Der Autor starb 1964. Sein Roman Leben und Schicksal konnte erst in der Tauwetterzeit des Jahres 1988 überhaupt erscheinen. Armin Petras, der neue Schauspielchef in Cottbus, der auch seit Jahren dem Bremer Theater verbunden ist, hat eine Bearbeitung vorgestellt, in einem Moment, da in Europa wieder ein Krieg wütet. Michael Lages berichtet von der deutschsprachigen Erstaufführung in Bremen.
Kurz nach der Pause wird endgültig klar, warum der Roman nur verboten werden konnte, auch zu Nikita Chruschtschows Tauwetterzeiten im altsowjetischen Imperium. Die kleine Szene spielt in einem deutschen Konzentrationslager. Mostowskoi, der russische Gefangene mit noch nicht gebrochenem Rückgrat, wird vom SS-Sturmbannführer in einen gefährlichen Dialog verwickelt. Darüber, dass deutscher Nationalsozialismus und die Idee vom Sowjetstaat sich im Grunde doch aus derselben gedanklichen Quelle totalitärer Wahrheit speisten. Der Anwerbeversuch scheitert, Mostowskoi schürt weiter den Aufruhr im KZ und wird schließlich liquidiert, aber allein der Gedanke der Verwandtschaft im Totalitarismus muss die Zensoren auf den Plan gerufen haben. Leben und Schicksal, der Roman, hat das Zeug zum faszinierenden Panorama fast vergessener Zeiten und Kämpfe. Und ziemlich viel davon ist zu spüren in den 3,5 Theaterstunden der Bremer Fassung von Armin Petras. Die verzahnt die verschiedenen Ebenen zum dichten Gefüge mit der Familien- und Berufsgeschichte des jüdischen Atomphysikers Viktor Strum im Mittelpunkt. Alle anderen Handlungsstränge docken familiär hier an. Mostowskoi war ein früherer Geliebter von Strums Mutter, der Sowjetmilitär Krymow der erste Gatte von Strums Schwester Zhenia. Es ist sehr nützlich, dass das Bremer Programmheft all die Beziehungen zwischen Grossmanns Einzelgeschichten aufzeichnet und dass über der Bühne die jeweiligen Zeitschienen aufleuchten. Es geht ja auch nicht nur vorwärts in der Handlung, sondern mitunter zurück. Aus dem jüdischen Ghetto in der ukrainischen Heimat meldet sich immer wieder auch Strums Mutter Anna, die Ärztin war und im jüdischen Ghetto daheim gestorben ist, schon im Jahr des Kriegsbeginns mit der Sowjetunion 1941.
Ich habe nicht gewusst, dass ich eine Aussätzige bin in unserem Land. Ich bin nur Dreck.
Sie ist das familiäre wie das historische Echo auf die Kämpfe um Stalingrad bis ins Frühjahr 1943 hinein. Autor Grossmann und Bearbeiter Petras gehen auch dokumentarisch vor, indem sie etwa die Figur des deutschen Generals Paulus und dessen Adlatus Schmidt ins Spiel schicken. Petras besetzt die beiden Militärs mit Frauen, um bloß nicht zu viel historische Aneignung aufkommen zu lassen, wie etwa bei Zuckmeier und des Teufels General. Umso mehr bemüht sich die Aufführung dann aber um Authentizität in der Szenerie vom Stalingrader Partisanenhaus 6-1. Hinten in der spektakulären Bühne von Peter Schickert, einem mit Holzstreben aufgestelzten Bau, der Keller und Dachboden zugleich herbeifantasieren kann, spielt das Ensemble Untergrund und Widerstand, Bombeneinschläge inklusive, und die Live-Videokamera verwandelt das Spiel auf der hellen Vorderfront zu einer Art Reportagebild.
Das Haus 6-1. steht 40 Meter hinter der Wolga. Auf deutscher Seite natürlich. Und solange dieses Haus hier steht, mit uns Rotarmisten drin, da werden sich die Fritzen nicht auf einen Angriff einigen können.
Das wirkt auch deshalb so nachhaltig, weil es immer wieder gebrochen wird durch die Familienszenen bei Viktor, Lyudmila und Tochter Nadja Strum zu Hause. Mit Juliska Eichel und Robert Kuchenbuch hat Petras zwei sehr besondere Mitglieder der eigenen weit verzweigten Theaterfamilie mitgebracht. Hauptdarsteller ist das Bremer Ensemble. Eindrucksvoll entwickelt Alexander Swoboda den Atomphysiker Strum als einerseits verhuschten und andererseits extrem selbstbewussten jüdischen Wissenschaftler, der sich nie beirren lässt, bis eines Abends Stalin persönlich anruft bei ihm zu Hause und viel Erfolg bei der Arbeit wünscht. Auf der Bühne ist das eine Art Clownsnummer, aber jetzt fühlt sich Strum endgültig unantastbar, unterwirft sich zugleich aber der Parteilinie. Aber auch Swoboda ist ja nur ein Zentrum. Alle werden immer mal wieder sehr wichtig. In einer Aufführung, die auf den ersten Blick sehr aus der Zeit gefallen scheint. Im zweiten, genaueren Hinschauen aber, wird ein mitreißendes Stück Theater draus.
Sagt Michael Lages über Leben und Schicksal. Armin Petras hat den Roman von Wassily Grossmann in Bremen inszeniert. Wie kommt es, dass knapp 90 Jahre nach der historischen Bücherverbrennung durch die Nazis aus Bibliotheken wieder Bücher verbannt werden, sie auf einem Index landen, vor der Lektüre gewarnt wird oder sie sogar verboten werden? Besonders irritierend vielleicht, dass diese Neigung ausgerechnet im Land der Declaration of Independence stark ist und gegenwärtig in den USA. Sascha Werner, Kulturkorrespondentin in New York für uns. Es gibt eine wachsende Zahl der Bücherverbote in den USA. Wen und was trifft es dabei und warum ist das so?
Die Zunahme ist tatsächlich rasant. Und es gibt gewisse Unterschiede zu früher. Denn im Gegensatz zu früher sind die Versuche, gewisse Bücher vom Publikum fernzuhalten, besser koordiniert, besser organisiert und besser finanziert. Und was ebenfalls anders ist als früher, ist der Umstand, dass die Anstrengungen mehr und mehr Unterstützung in lokalen Regierungen finden. Und es mancherorts sogar so weit kommt, dass Restriktionen gesetzlich verankert werden. Das kann direkt oder indirekt sein, zum Beispiel indem ein Bundesstaat in die Institutionen mit dem Entzug von Geldern droht, sofern sie sich nicht an bestimmte neue Leitlinien halten, was die Lektüre betrifft. Und die Schriftstellervereinigung PEN America hat soeben eine Studie veröffentlicht, wonach allein 2022 über 1600 verschiedene Titel eingeklagt worden sind. Das sind mehr als je zuvor.
Bevor wir nach Gründen fragen, geben Sie uns kurz einen Eindruck, welche Titel das beispielsweise sind.
Zum Beispiel ist Ta-Nehisi Coates internationaler Bestseller Zwischen der Welt und mir, in dem der Autor seinem Sohn in Form eines Briefes erklärt, was es heißt, als Schwarzer in den Vereinigten Staaten aufzuwachsen, auf einer dieser schwarzen Listen. Ein anderes Beispiel sind die Bücher der bekannten Cartoonistin Alison Bechdel. Bechdel ist lesbisch und die Figuren in ihren oft autobiografischen Comics sind es ebenfalls. Und auch das unterscheidet sich von früher. Denn während sich die Angriffe früher auf ein, zwei Dutzend der immer gleichen Titel konzentrierten, es gibt Klassiker wie George Orwells 1984 oder Mark Twain's Huckleberry Finn, während also früher eine begrenzte Anzahl von Titeln auf die Zielscheiben kam, werden es immer mehr verschiedene Titel heute und immer neuere Titel.
Sascha Werner, gibt es so etwas wie ein Muster, welche Bücher zensiert werden oder einen Grund auch für die Zunahme?
Ja, es gibt ein Muster. Und zwar sind Bücherverbote traditionell von der politischen Rechten und von der politischen Linken angestrebt worden. Heute gehen die Anstrengungen aber eindeutig von konservativen Kreisen in republikanischen Bundesstaaten aus. Wo was gelesen wird, ist zu einem politischen Instrument geworden und zu einem Teil des breiteren Kulturkampfes, der sich in den USA zurzeit abspielt. Früher wurden Romane wie James Joyce' Ulysses und Wladimir Nabokovs Lolita wegen angeblicher Obszönität zensiert. Heute geht es nicht mehr um Prüderie, sondern um Ideologie.
Nehmen denn die Bibliotheken sowas unwidersprochen hin oder gibt es auch sowas wie Widerstand?
Das ist verschieden. In Großstädten wie hier in New York haben Forderungen nach Bücherverboten keine Chance. Da haben Bibliotheken lautstarke Gegenaktionen gestartet. Die Brooklyn Public Library zum Beispiel hat einen QR-Code ins Netz gestellt, der LeserInnen überall im Land Zugriff auf verbotene Bücher ermöglicht. Doch eine Lehrerin in einer Kleinstadt in Oklahoma, die ihre Klasse auf diesen Code hinwies, wurde prompt freigestellt. Es sind diese kleineren Gemeinden, auf die sich die Lektürekontrolleure konzentrieren. Und von dort kommen immer häufiger Berichte über Bibliothekarinnen und Lehrer, die eingeschüchtert werden oder schlicht ihre Stelle verlieren, wenn sie sich den neuen Vorgaben widersetzen.
Wie nimmt die Leserschaft das hin?
Man hört hier und da von Jugendlichen, die sich zu sogenannten Band-Book-Clubs zusammenschließen, also Buchclubs, in denen explizit verbotene Bücher gelesen werden. Aber insgesamt hält sich die öffentliche Empörung doch in starken Grenzen. Und das überrascht erst recht, wenn man bedenkt, wie vehement sich Amerikaner ihnen sofort wehren, wenn sie das Gefühl haben, es werde ihnen von oben etwas vorgeschrieben, verboten oder vorenthalten. Und ich denke, das ist der Unterschied zwischen Frühstücksflocken und Büchern. Denn wenn von heute auf morgen Kellogg's Cornflakes aus den Lebensmittelläden verschwinden würden, weil sie plötzlich als moralschädlich gelten, gäbe es garantiert einen Aufstand. Bei Büchern ist das offenbar anders. Bei Lesefreiheit. Bücher versüßen eben keine Milch, die tun unter Umständen höchstens etwas fürs Hirn. Und das Hirn steht hier nicht so hoch im Kurs.
Sascha Werner über Bücherverbote in den USA. Kurz nach Mauerbau 1961, da regeln zwei Seiten des Auswärtigen Amtes in Bonn mit der türkischen Botschaft Ende Oktober 1961 die Entsendung von Arbeitskräften aus der Türkei nach Deutschland. Seither ist das als Anwerbeabkommen bekannt. Maschinenschlosser, Bauarbeiter, Bauern, Ungelernte, Ausgebildete kamen, Männer und Frauen. Als Gastarbeiter kamen sie, als Bürger blieben sie und bilden einen großen Teil der deutschen Bevölkerung heute. So kam auch der Autor und Musiker Atta Janani nach Deutschland, der heute Abend auf einer Berliner Veranstaltung Musik macht und auch an einer Diskussion über Heimat Almania spricht und diskutiert. Wie denkt er über den Tag der deutschen Einheit? Atta Janani bat darum, von mir geduzt zu werden, ausdrücklich. Ihn habe ich also gefragt, wann bist du nach Deutschland gekommen?
1971 kam der Vater nach Deutschland, okay, als erste Gastarbeitergeneration. Er wollte 2 Jahre bleiben und dann wieder zurückkehren, hat er nicht geschafft. Dann hat er dann meine Mutter nachgeholt. Die beiden wollten zusammen viel arbeiten und dann wieder zurückkehren. Das haben die wiederum nicht geschafft. 1975 bin ich nach Bremerhaven angekommen, also mit 11 Jahren.
Als Kind hat man noch nicht so viel politisches Bewusstsein, aber trotzdem, Deutschland war damals ein geteiltes Land. Hast du das erlebt, gespürt im Alltag oder hat man das gar nicht gemerkt?
Vor dem Mauerfall hat man das natürlich nicht gemerkt. Nur in der Schule haben wir schon das auch. Wir hatten einen Sozialwissenschaftenunterricht mal gehabt. Das haben wir mal da auch durchgegangen. Und nach dem Mauerfall, also ist ja aus 2 Deutschland eine Deutschland geworden. Und was sehr schön ist, finde ich, also ich finde das schön. Da war ich am Arbeiten in den Jahren, so Ende 80er, 90er. Da hatten wir mal einen Mitarbeiter gehabt. Der kam nach dem Mauerfall, also wir haben da zusammengearbeitet. Der sagte, Atta, wir sind da, ihr seid Gastarbeiter, ihr könnt gehen. Also wir sind schon da, ne? Also so ernsterweise, so ne? Habe ich direkt dann netterweise mal so ein bisschen Kontra gegeben. Und dann sagte er, ja, das war Spaß gemeint und so. So einen Fall habe ich mal erlebt, ja, also nach dem Mauerfall, was traurig war. Dann nach dem Mauerfall mussten wir nochmal mit dem gleichen Problem anfangen. Und inzwischen habe ich im ehemaligen Ostdeutschland sehr, sehr gute Freunde. Also wir sind sehr, sehr gut befreundet.
Ist das ein Feiertag für alle?
In Deutschland ja. Also ich habe die deutsche Staatsangehörigkeit. Also ich habe mit der Türkei nicht so viel zu tun. Aber trotzdem natürlich höre ich die Nachrichten täglich. Mitte 80er war es mir klar, dass wir nach Deutschland, also hier gehören. Wir gehören hierhin.
Arbeitskräfte wurden gerufen, aber Menschen sind gekommen, heißt eine berühmte Zeile aus einem deiner Lieder. Macht dir die jüngsten Fälle von Rassismus und Rechtsextremismus Sorge?
Na ja, natürlich, natürlich. Wir müssen dann natürlich auch dagegen mal wehren. Wir müssen versuchen, ein Deutschland für unsere Nachkömmlinge mal hinterzulassen, indem man glücklich miteinander und nebeneinander lebt.
Wie schafft man das?
Es gibt also diese Auseinandersetzungen kommen nur durch Vorurteile. Und Vorurteile kann man abbauen, indem man sich gegenseitig mal diskutiert. Zum Beispiel, ich habe mal in einer Wohnung gewohnt. Am Treppenhaus habe ich jedes Mal guten Morgen, guten Abend, so, wenn ich die deutsche Nachbarschaft mal gesehen habe, begrüßt. Und von denen kam am Anfang gar nichts. Und dann nach ein paar Monaten, also sind wir dann zusammengekommen, da sagte der Atta, also, dass ein ausländischer Familie so nett sein könnte, habe ich mir nie vorgestellt. Und wir werden jetzt auch am Ball bleiben und genauso gut weiter erscheinen, wie die erste Gastarbeitergeneration über Deutschland erschienen sind. Nämlich vom Bosporus bis zum Rhein scheint die Sonne überall. Unser jetziger Zustand, sage ich.
Zuversichtlich, Atta Janani über Gastarbeiteridentität am Tag der Deutschen Einheit. Die Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit wurden heute in Erfurt ausgerichtet, in Thüringen. Und dessen Kulturdezernent, der auch für Stadtentwicklung zuständig ist, ist zugleich auch Präsident der Kulturpolitischen Gesellschaft. Das ist ein Fall für uns. Tobias Knoblich bringt seine Sorge über die Verteuerung der Energie für den Kultursektor zum Ausdruck.
Ich meine, die Energiekrise ist auch eine Kulturkrise. Nach Corona, wo der Kulturbetrieb enorm gelitten hat, um sein Publikum kämpfen muss, die Krise ist ja auch noch nicht ganz vorüber, bringt uns die Energiekrise jetzt ein Schreckensszenario an den Horizont, weil wir davon ausgehen müssen, dass es zu nicht nur finanziellen Einschränkungen kommt, sondern dass auch das Publikum abermals und vielleicht in noch größerem Umfange wegbleibt und die Substanz der kulturellen Infrastruktur enorm leiden wird.
Sagt Erfurts Kulturdezernent Tobias Knoblich. In unserer lockeren Serie über die Energiekrise, ihre Bedeutung für die Kultureinrichtungen in den Bundesländern, haben wir gestern aus Sachsen gehört. Dass es ernst ist, sieht man am Aufruf der Kulturstaatsministerin, zeitnah Maßnahmen des Risikomanagements und der Notfallplanung zu ergreifen. Also Bergungspläne, Planung für Auslagerung von beweglichem Kulturgut, Bereitstellung von Notfallmaterialien zu ergreifen. Anke Schäfer ist unsere Saarland-Korrespondentin und sie hat mit Ralf Beidel vom Weltkulturerbe Völklinger Hütte gesprochen. Das Eisenwerk hat nämlich ein Blockheizkraftwerk, das mit Gas betrieben wird.
Die Temperaturvorgaben der Bundesregierung, 19 Grad in öffentlichen Gebäuden, die sind für ein altes Eisenwerk zumindest kein Problem. Da zieht's sowieso.
Sie sollten hier immer eine Jacke mitnehmen. Bei uns ist es nicht eine Frage von 19 Grad, 20 Grad, 21 Grad oder so. Also wenn hier in der Halle 19 Grad ist, dann wird das trotzdem noch gut sein.
Über Temperaturen macht sich Beil also keine Sorgen. Aber wo der Strom herkommen soll, wenn er knapp werden sollte, das treibt ihn schon um. Zwischen den riesigen Maschinen in der Gasgebläsehalle steht er jetzt vor einer elektronischen Tafel, auf der unter der Überschrift »Das Sonnenkraftwerk« dunkelrote Zahlen leuchten.
Das ist ein Tableau, was eigentlich zeigt, was aktuell eben die Leistung ist von den Solarpaneelen, also der Photovoltaik hier auf dem Dach der Gebläsehalle und der Lagerhalle, die wir hier haben.
Schon vor 14 Jahren wurde auf dem Dach der Gebläsehalle eine 2500 Quadratmeter große Photovoltaikanlage installiert. Sie könnte 26 Einfamilienhäuser versorgen. Doch im Moment scheint die Sonne nicht. Die Anlage ist im Herbst und im Winter auf jeden Fall nicht effizient genug. Die Denkmalschützer waren im Jahr 2008 dagegen, sie leistungsstärker zu bauen. Sie sagten, man dürfe die Anlage ja auf keinen Fall sehen.
Aber wir sind heute einen ganz großen Schritt weiter. Zum Beispiel die Gebläsehalle ist so, dass sie sehr weit entfernt ist, selbst von unserer Besucherplattform, sodass es überhaupt kein Problem wäre für mich jetzt auch aus denkmalschützerischen Gründen dort wirklich komplett neu die Photovoltaik und dann sehr energetisch perfekt zu machen, weil das eben natürlich das Gebot der Stunde ist. Das heißt, da haben wir vielleicht auch ein Modellprojekt für die Zukunft.
Ralf Beil will das demnächst mit der saarländischen Landesregierung und mit dem Denkmalschutz, auch mit der UNESCO, die über den Schutz des Weltkulturerbes wacht, besprechen. Sprung aus Völklingen nach Saarbrücken. Dort hat Andrea Jahn, die Direktorin des Saarlandmuseums, die Genehmigung für die Solaranlage auf dem Dach ihres Hauses schon in der Tasche.
Wir planen gerade eine Photovoltaikanlage auf unseren Dächern. Das geht jetzt, ist jetzt tatsächlich auch trotz der Denkmalsituation genehmigt. All diese Überlegungen sind ja wichtig. Das heißt auch die Kreisläufe. Wo kommt die Energie her? Wenn wir sie selber produzieren, dürfen wir sie auch anders einsetzen. Was trotzdem heißt, dass wir natürlich Energie sparen sollen.
Es wird noch mindestens 2 Jahre dauern, bis die Photovoltaikanlage auf dem Dach steht. Daher ist Energiesparen das höchste Gebot der Stunde. Als öffentliche Institution des Saarlandes, sagt Jahn, könne sie sich für die Häuser der Stiftung Saarländischer Kulturbesitz im nächsten Jahr zwar noch auf Budgets stützen, die vertraglich vereinbart seien, aber natürlich könne und müsse auch ihr Kunstmuseum Energie sparen, indem zum Beispiel Videos sich in Ausstellungen nur über einen Bewegungsmelder anschalten und nicht etwa permanent laufen. Oder eben indem die Temperaturen in den Räumen runtergefahren werden. 19 Grad seien konservatorisch vorgeschrieben, 18 Grad täten es aber auch, sagt Jahn.
Bilder mögen lieber Kälte als Wärme.
Für die Besucherinnen und Besucher des Saarlandmuseums sei das zumutbar.
Ich würde sagen, es ist ein kleiner Beitrag, dann lieber den Mantel anzubehalten. Und es ist wirklich so, dass bereits 1 Grad ganz, ganz große Ersparnisse bringt.
Ein kühles Museum macht Andrea Jahn also keine Sorgen. Was ihr Sorgen macht, sind die hohen Transportkosten für internationale Ausstellungen. Früher musste sie 20% eines Ausstellungsbudgets in die Transporte investieren. Jetzt sind es mindestens 30%.
Wir planen gerade eine große Ausstellung gemeinsam mit dem Belvedere in Wien zum Thema Gender and Modernism. Das heißt, dort sollen eigentlich internationale Künstlerinnen vorgestellt werden, die man in der Moderne vergessen hat. Wir haben Künstlerinnen ausfindig gemacht in Pakistan, in Indien, in Südafrika. Und all das ist natürlich ein ganz wichtiger Ansatz. Aber diese Überlegungen kommen eben dann zum Stillstand, wenn man sieht, dass es von Kosten her nicht mehr zu bewältigen ist.
Insofern wird Andrea Jahn in Zukunft wohl den Fokus noch mehr auf die Künstler und Künstlerinnen legen, die ihre Werke vor Ort speziell für den Erweiterungsbau des Saarlandmuseums entwerfen. Und die können dann Themen wie Energie, Nachhaltigkeit, aber auch den Systemwettstreit zwischen Diktaturen und Demokratien aufgreifen.
Das heißt, die Materialien kommen von hier. Die Künstlerinnen und Künstler müssen anreisen, aber das ist es auch schon. Also da finden gar keine großen Transporte statt. So etwas würde ich auch für die Zukunft als eine Lösung sehen, mit der wir ganz gut zurechtkommen.
Sagt Anke Schäfer, sie hat aus dem Saarland berichtet. Während in Deutschland die Ausgaben für die Kultur gekürzt werden, geht Frankreich einen anderen Weg. Mehr weiß Anja Reinhardt.
Das französische Kulturministerium hat den Etat für die Kultur um 271 Millionen Euro erhöht. Insgesamt werden für das kommende Jahr 4,2 Milliarden Euro veranschlagt. Das ist eine Steigerung um 7%. Vor allem Kino- und audiovisuelle Produktionen sollen unterstützt werden. In Deutschland sind die Ausgaben für die Kultur für das Jahr 2023 dagegen um mehr als 5% reduziert worden und betragen 2,2 Milliarden Euro. Der Künstler Georg Baselitz hat sich beschwert. Er sei, Zitat, schockiert, dass Nazi-Propaganda auf diese schmuddelige Art in einem Münchner Museum möglich ist. Das schrieb Baselitz an den Generaldirektor der Bayerischen Staatsgemäldesammlung Bernhard Marz und an Kunstminister Markus Blume von der CSU. Gemeint ist damit das Triptychon Die vier Elemente von Adolf Ziegler, das zu den bekanntesten NS-Propagandawerken gehört. Das Gemälde aus den 1930er Jahren hing in der Parteizentrale der NSDAP am Münchner Königsplatz und wurde auf Postkarten vielfach verbreitet. Zu sehen sind 4 allegorische Frauenakte, die die Elemente Feuer, Wasser, Erde und Luft darstellen. In der Pinakothek der Moderne ist es zurzeit Teil des Mix-and-Match-Prinzips, das die Sammlung neu präsentieren will und in diesem Fall auch ausführlich kommentiert. Nach Meinung von Georg Baselitz gehört es aber abgehängt. Nicht nur, weil es schlecht sei, sondern die Hängung lasse das Bild die anderen Werke im Raum dominieren. Damit wiederhole sich die Propaganda. Aus der Pinakothek heißt es dagegen, eine kritische Auseinandersetzung sei gewünscht. Man vertraue auf die demokratische Urteilskraft der Besucherinnen und Besucher und Ziegler sei nun einmal Teil der Kunstgeschichte. Als Sasheen Littlefeather 1973 auf die Bühne der Oscarverleihung trat und dagegen protestierte, wie Amerikas Ureinwohner behandelt werden, wurde sie schlagartig berühmt. Der Schauspieler Marlon Brando, der mit einem Oscar ausgezeichnet werden sollte, hatte ihr den Platz auf der Bühne überlassen. Für die Buhrufe, mit denen Sasheen Littlefeather damals bedacht wurde, hat sich die Akademie erst kürzlich, im August dieses Jahres, also fast 50 Jahre später, entschuldigt. Gestern ist die Aktivistin im Alter von 75 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben, wie ihre Familie mitteilte.
Die Kulturmeldungen Kultur heute waren das mit Anja Reinhardt. Diese Ausgabe geht zu Ende. Michael Köhler dankt für Ihr Interesse. Ein Hinweis auf das nachfolgende Programm. In den Informationen am Abend hören Sie unter anderem den Wunsch von Bundestagspräsidentin Bärbel Baas, weniger Wut und mehr Respekt zu zeigen. Der Festakt zum Tag der Deutschen Einheit in Erfurt ist dann natürlich Thema. Ihnen einen guten Abend.